eigentlich zu organisieren, dass diese Ditis hier in Deutschland manifestiert wurden. Die sind per Schiff nach Hamburg gekommen damals, dann bis 97 oder 98. Und das war auf Order von Sri Rohini Sutta Prabhu und sind dann von Mahadev, glaube ich, abgeholt worden und hier nach Berlin gebracht worden. Also wir haben da auch von dieser Hare Krishna und dieser Rohini Sutta Prabhu Linie eine sehr starke Beziehung zu diesen Deities, zu dem Platz Berlin. Ich war dann 99 auch, etwa ein halbes Jahr hier. Ich konnte mit Mahadev zusammen den damaligen Altar in der Kubri-Straße konnte ich gestalten und aufbauen. Haben wir in Polen machen lassen, zusammen hier zusammengebaut, angemalt. Das sind unglaublich schöne, starke Erinnerungen. Und jetzt möchte ich vielleicht zuerst Lord Narasimhadev bitten, dass er uns eine harmonische Schwingung bringt. Wir können hier keine Disharmonie gebrauchen, sonst wird es nicht so tasty, wenn wir über Krishna sprechen. Deshalb, Lord Narasimhadev ist der Beschützer der Devotis und wir laden ihn zuerst ein. Das ist auch noch ein Hinweis von meinem Gurudev, dass ich heute vielleicht über Snana Yatra spreche, weil das ist jetzt der Moment, wo in Puri die Bildgestalten gebadet werden und ist ein spezielles Lila verbunden, das dann anhängt auch an das Ratha Yatra, das dann in zwei Wochen sein wird. Es ist so, dass eigentlich die höchste Persönlichkeit Gottes Eigenschaften hat. Eigenschaften wie wir. Und er hat sich beim Bad erkältet. Beim Snana Yatra wird das Lila gespielt, dass sich Krishna beim Bad erkältet. Und dann der praktische Hintergrund dabei ist, während dieser Zeit werden die Bildgestalt eigentlich erneuert. Sie werden wieder frisch bemalt oder was auch immer. Alle 12 oder 16 Jahre werden sie komplett erneuert. Das ist eigentlich in Puri die Tradition. Die ganze Bildgestalt wird völlig mit neuen Hölzern neu geschnitzt und mit Tüchern bezogen und dann bemalt. Das ist eigentlich die Tradition. Und heute ist dieses Fest, wo man dieses Baden von Krishna feiert. Jeder kann ihn baden und dann bei diesem Bad erkältet er sich und dann ist diese 14 Tage Pause. Auch in Zürich haben wir Jagannath, da werden diese Bildgestalten immer wieder renoviert. Und das war auch schon mal der Fall mit diesen Yetis. Die waren etwa vor 10 Jahren noch, sind sie oft mit auf Ratha Yatra Reisen mitgekommen, das waren diese Bildgestalten, durften wir mitnehmen. Und da waren sie auch in Zürich. Und da war dann auch die Reparatur, wenn man so will, oder die Neurenovierung. Und das sind auch sehr schöne Gedanken damit verbunden. Das Snana Yatra ist dann immer eigentlich etwa 2 Wochen oder 10 Tage vor dem Ratha Yatra, wo Krishna das Bedürfnis hat, nach Vrindavan zu gehen. Das ist dann der Hintergrund vom Ratha Yatra. Und da gibt es einen wunderschönen Tempel. Wir vom Westen dürfen in beide nicht rein, wo Jagannath immer residiert. Ein Jagannath-Tempel ist eigentlich für westliche Devotis oder Besucher kein Zutritt. Und dann ist am Ende von einer Paradestraße, die praktisch nur für dieses Ratha Yatra gebaut wurde, 50 Meter breit, 2 Kilometer lang, am Ende steht der Gundicha-Tempel. Und das ist wieder eine wunderbare Geschichte damit verbunden, dieser Tempel wurde auf das Ratha Yatra hin, wird dieser Tempel immer sehr gereinigt, weil da kommt für eine gewisse Zeit, kommt Jagannath vom Haupttempel, kommt in diesen Gundicha-Tempel. Und das ist vor allem auch mit Chaitanya Mahaprabhu sehr eng verbunden. Er hat selber diese Reinigung einmal vorgenommen, zusammen mit anderen Devotis. Das ist ein wunderschönes Lila, die Reinigung des Gundicha-Tempels. Gundicha steht für Vrindavan. Und die ganze Hintergrundgeschichte von diesem Ratha Yatra ist, dass in Vrindavan die Einwohner, die sehnen sich danach, Krishna zu sich zurückzuholen. Der ist irgendwo da in Mathura oder in Dwaraka. Und das ist der Fehlt. Krishna gehört nach Vrindavan. Und diese ganze Stimmung vom Ratha Yatra ist, wir holen Krishna nach Vrindavan. Und das ist dann der Hintergrund. Die Gopis, die ziehen einfach die Pferde vom Wagen von Krishna, ziehen sie einfach mit und gehen mit ihm nach Vrindavan. Das ist ungefähr der Hintergrund von dieser Schwingung jetzt. Jetzt ist diese Schwingung und das Ratha Yatra wird dann in 14 Tagen sein, in Jagannath Puri. Und wir haben das ungefähr zeitgleich in Zürich auch. Und hier in Berlin wird es Ende Juli sein, wo ich allen ans Herz lege. Aber das ist ja selbstverständlich, dass ihr da auch kommt. Jetzt würde ich gerne einfach diese klassische Hare Krishna Mantra Melodie chanten und dann auch an Jagannath ein Verehrungsgebet sprechen. Dann kommen wir langsam zur Klasse. Ich möchte einen schönen Vers von der Bhagavad Gita thematisieren. Dankeschön. Und das ist eine Verwirklichungsangelegenheit. Der wurde mir erst so mit den Jahren, wurde mir der präsent, dass es sich hier um unseren Vers handelt, ist genau spezifisch für uns hier von der westlichen Zivilisation. Für uns ist er geschrieben. Das ist meine persönliche Einschätzung von diesem Vers. Und ich möchte diesen Vers als Hintergrund nehmen für eigentlich dann drei Teile. Mal schauen, ob wir das zeitlich einigermaßen hinkriegen. In einer Stunde. Aber ich möchte es drei teilen, das Ganze. Eigentlich will ich kurz ein bisschen die Situation, wenn wir jetzt von Westen und Osten sprechen, das möchte ich ein bisschen thematisieren. Ich habe mich sehr viel mit geschichtlichen Recherchen befasst in diesen letzten 30 Jahren, weil ich die Thematik als wichtig erachte, dass wir das Krishna-Bewusstsein versuchen können, irgendwie über den ganzen Globus zu verbreiten. Da müssen wir wissen, von was wir sprechen. Was ist die allgemeine Sichtweise? Der erste Teil soll das ein bisschen streifen. Ich möchte mich nicht verlieren darin. Es gibt wichtigere Themen, weil der zweite Teil ist dann spezifisch auf Srila Prabhupada und seine Mission, seine ISKCON-Gründung und auch wieder in Verbindung vielleicht zu Deutschland, zu Berlin und zum Westen überhaupt. Da möchte ich ein bisschen sprechen. Und dann der dritte Teil soll ein bisschen Reflexion sein, wie ich persönlich Berlin erlebt habe und wie ich das sehe, was ISKCON für eine Bedeutung hat auf diesem Platz. Das sind so zwei, drei Strukturierungsideen, die ich mir da zurechtgelegt habe. Und das, wie jede Klasse, beginnen wir mit einem wunderschönen Lied. Schüler Prabhupada sehr gemocht hat. Er sagt, in diesem Lied sind eigentlich alle wichtigen transzendentalen Aspekte, die es zu beachten gibt, sind enthalten. Das sind die Gopis, das sind die Yamuna, das ist die Mutter Yashoda, das ist in diesem Kayarada Madhava alles enthalten. Und die Liebe und Hingabe, die die Devotis zu Krishna, zu Lord Jagannath enthalten und haben. Bhagavati Vasudevaya.
Om namo Bhagavati
Vasudevaya.
Om namo Bhagavati Vasudevaya.
Om namo Bhagavati Vasudevaya.
Om namo Bhagavati Vasudevaya.
Wir lesen aus dem 13. Kapitel der Srimad Bhagavad Gita, wie sie ist, von Srila Prabhupada Gijay. Das ist der Vers 13,26. Anye Tvevang Achananta Shrutvanyepya upasate tepi chatittarantyeva mrityung shruti parayana. Und es gibt andere, die zwar im spirituellen Wissen nicht bewandert sind, die aber beginnen, die höchste Person zu verehren, nachdem sie von anderen über sie gehört haben. Weil sie die Neigung haben, von Autoritäten zu hören, überwinden auch sie den Pfad von Geburt und Tod. Rüber. Erläuterung von Srila Prabhupada. Dieser Vers lässt sich besonders auf die moderne Gesellschaft anwenden, denn heutzutage gibt es so gut wie keine spirituelle Bildung. Manche Menschen mögen sich als Atheisten, Agnostiker oder Philosophen ausgeben, doch in Wirklichkeit hat niemand echtes Wissen über Philosophie. Was den gewöhnlichen Menschen betrifft, so besteht für ihn, wenn er eine rechtschaffene Seele ist, die Möglichkeit, durch Hören Fortschritt zu machen. Der Vorgang des Hörens ist sehr wichtig. Sri Chaitanya, der Krishna-Bewusstsein in der modernen Welt predigte, legte auf den Vorgang des Hörens großen Nachdruck. Denn der gewöhnliche Mensch kann einfach dadurch, dass er von autoritativen Quellen hört, Fortschritt machen. Besonders, wenn er, wie Sri Chaitanya sagt, die transzendentale Klangschwingung Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare hört. Es wird daher gesagt, dass alle Menschen die Gelegenheit nutzen sollten, von selbstverwirklichten Seelen zu hören, um so allmählich fähig zu werden, alles zu verstehen. Dann werden sie zweifellos beginnen, den höchsten Herrn zu verehren. Sri Chaitanya sagt, dass im gegenwärtigen Zeitalter niemand seine Stellung zu wechseln braucht, dass man aber den Versuch aufgeben soll, die absolute Wahrheit durch spekulatives Philosophieren zu verstehen. Man sollte es lernen, der Diener derer zu werden, die Wissen über den höchsten Herrn haben. Wenn man das Glück hat, bei einem reinen Gottgeweihten Zuflucht zu finden, von ihm über Selbstverwirklichung zu hören und seinem Beispiel zu folgen, wird man allmählich zur Stufe eines reinen Gottgeweihten erhoben. Besonders in diesem Vers wird der Vorgang des Hörens mit Nachdruck empfohlen, und das aus gutem Grund, denn obwohl der gewöhnliche Mensch oft nicht so begabt ist wie die sogenannten Philosophen, wird ihm das vertrauensvolle Hören von einer echten Autorität helfen, die materielle Existenz zu transzendieren und nach Hause zu Gott zurückzukehren. Nochmals der Vers. Und es gibt andere, das bezieht sich auf den Vorangegangenen, der kann ich kurz erwähnen. Einige erkennen die Überseele in ihrem Innern durch Meditation, andere durch Entwicklung von Wissen und wieder andere durch Tätigkeiten ohne fruchtbringende Wünsche. Also Meditation, Entwicklung von Wissen, Tätigkeiten ohne fruchtbringende Wünsche sind auch Vorgänge. Aber der heutige Vers bezieht sich eben auf uns, wie wir zu diesen drei Arten sehr wenig Qualifikation haben. Und es gibt andere, die zwar im spirituellen Wissen nicht bewandert sind, die aber beginnen, die höchste Person zu verehren, nachdem sie von anderen über sie gehört haben. Weil sie die Neigung haben, von Autoritäten zu hören, überwinden auch sie den Pfad von Geburt und Tod. Om Akyanati Mirandasya Kenanchana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Vandeham Sri Guru Sri Yutta Pada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrachatam Sahagana Raghunatham Mitam Tamsa Chivam Sadvitam Savadhutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Visakan Bitamscha Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Putale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pratsadaya Putale Sri Mata Rohini Sutta Prabhuti Namine Nama Sankirtana Deshtre Prabhupada Anugamine Tadichayam Sachastranam Sarvatri Bhavitarine Vancha kalpa drubhyascha kripa sindubhya ivacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Wie erwähnt, konnte ich diese exzellente Erkenntnis oder Wahrheit erst mit der Zeit herauskristallisieren. Ich werde im Verlauf von dieser Vorlesung auch noch andere Bhagavad Gita-Verse Bezug nehmen. Als ich vor 30 Jahren, oder jetzt sind es 1983, 35 Jahre, habe ich diese Bücher bekommen und ich habe zu Beginn sehr intensiv das Bhagavatam habe ich sehr gut gelesen, das CC dann, die Bhagavad Gita. Ich habe sehr intensiv das studiert, habe mir sehr viele Notizen gemacht. Und dann habe ich vielleicht Ende 80er, Anfangs 90er, habe ich etwa 10 Verse, die mir als besonders wichtig erschienen sind in der Bhagavad Gita, die habe ich auswendig gelernt. Und die kann ich bis heute. Es ist mir wie ein Stativ oder eine Stütze, da kann ich mich einfach immer drauf stützen, kann das abrufen. Das ist hier und hier. Und von diesen Versen werde ich vielleicht auch noch einige zitieren heute. Und ich möchte das jetzt so auch formulieren, dass man nicht meint, ich wolle den Eindruck von einem super Gelehrten ergeben. Das sind die einzigen 10, die ich kann. Aber sie sind mir wirklich zur Hilfe und zur Stütze geworden. Und eben dieser 13, 26, das konnte ich erst mit der Zeit so richtig verwirklichen und realisieren. Das ist unser Vers. Wir haben doch keine Ahnung von diesen Schriften, von dieser Wissenschaft. Es ist eine Wissenschaft für die Inder. Für die Brahmanen da ist das Alltag. Aber wir haben doch keine Ahnung. Wir sind doch hier im barbarischen Westen. Wir sind doch die Germanen. Wir sind doch diese barbärtigen, immer da mit der Lanze und mit dem Beil aufeinander losschlagen. Das ist unsere Natur. Wir haben nicht dieses Wissen. Wir haben nicht diesen Hintergrund. Und da möchte ich eine kleine, das ist mir gerade in diesen Tagen aufgefallen, ich betone das noch einmal, ich mache sehr viel Recherchen in geschichtlichen oder religiösen Zusammenhängen, da habe ich sehr viel Recherchen gemacht. Und jetzt vor ein paar Tagen bin ich darauf gestoßen, dass unser Friedrich Schlegel, das ist im 19. Jahrhundert ein großer Gelehrter gewesen, sein Bruder war ebenso beschäftigt darin, und die haben auch sehr ekstatisch über die vedische Philosophie gesprochen. Die haben das mit Bewunderung anerkannt. Im Gegensatz zu einigen anderen Zeitgenossen haben sie das erkannt, dass das sehr wertvoll ist. Und es gibt eine Aussage von einem dieser Schlegel-Brüdern, der sagt, man kann alles vergessen. Böhme und wie sie alle heißen, das ist nichts im Vergleich zu dem, was aus diesen indischen Veden zu extrahieren ist an philosophischem Wissen. Und einer dieser Schlegel, da muss man dann auch wieder erkennen, ich habe da einen alten Text, Originaltext gelesen, er hatte schon die Tendenz, das Germanische zu überhöhen. Das kann man daraus erkennen, wenn man das liest. Und da, er hat jetzt von Hertha, er hat diese Hertha glorifiziert. Und das hat jetzt unmittelbar, denke ich, mit dem Platz Berlin sehr viel gemeint. Hertha ist die Gattin von Odin. Und Hertha Berlin ist ja ein berühmter Fußballclub. Die nehmen Bezug auf diese Person. Jetzt die Analyse von diesem gelehrten Schlegel ist, diese Hertha, die übertrifft alle. Ob es jetzt ISIS ist oder die Aschara oder was auch immer, alle diese Göttinnen, auch die römischen, die da gibt es jene, die Juno war die Gattin von Jupiter. Alle diese Göttinnen, die seien im Vergleich zu Hertha, wären die nichts. Oder in Hertha sind alle diese zusammengefasst. Aber jetzt kommt der Punkt. Das musste der Schlegel von Tacitus übernehmen. Weil nur die Römer haben aufgeschrieben, die Barbaren vom Norden haben ihre eigene Geschichte nicht aufgeschrieben. Also er musste, Schlegel, der Supergermane, musste die Information über Hertha von einem Römer nehmen. Wir können einfach an diesem kurzen Beispiel erkennen, wir haben im Westen keine Kultur. Es ist so, wie das in der Erläuterung von Srila Prabhupada bemerkt wird, die moderne Zivilisation, wo wir uns so großartig damit identifizieren, was wir für einen technischen Fortschritt haben und so fort, da ist nichts dahinter. Wir haben kein echtes Wissen. Wir haben kein wirkliches Wissen. Also, die Analyse von diesem Vers ist wirklich brillant. Man kann sehen, wir haben dieses Wissen nicht, aber wir haben eine Eigenschaft. Wir können auf Autoritäten hören. Und das ist brillant, das ist großartig. Und wir haben erkannt, Srila Prabhupada ist kein Plauderi, sagen wir Schweizer, wenn jemand einfach nur so bla bla bla. Das ist ein Plauderi. Er hat keine Substanz. Prabhupada ist nicht so ein Plauderi. Er ist jemand, ist eine Autorität im Sprechen. Und wenn wir die Fähigkeit zu hören, wenn wir die zulassen, wenn wir die fokussieren auf jemand, der wirklich etwas zu sagen hat, dann ist das brillant. Dann können wir die Vollkommenheit ebenfalls erlangen. Deshalb ist der Vers für mich so entscheidend und brillant geworden für unsere persönliche Situation, meine persönliche Situation und unsere gesamte Konstellation, wie wir im Moment hier im Westen dran sind und auch auf einem kompletten Irrweg. Ich habe gestern noch eine Studie kurz studiert beim Herr Fliegen von einem Lüders. Das ist ein Journalist, deutscher Journalist. Er hat das exakt analysiert, wie wir einfach als Gesellschaft irgendeinem Plaudere nachfolgen. Wir lassen uns in einen Krieg hineinziehen gegen die Muslime, wo wir überhaupt nichts gegen sie haben. Das ist ein Konzept. Und wir hören auf die. Wir meinen, sie seien Autoritäten und folgen denen nach. Völlig in den Abgrund. Die westliche Zivilisation krankt an dem Umstand, dass sie nichts wissen. Aber sie hätte die Eigenschaft, die haben viele, auch sehr, das Germanische, sie sind eigentlich treuselig. Warum sind sie diesem Hitler nachgelaufen? Weil sie treuselig sind. Deshalb haben sie gedacht, oh, das ist es. Und die haben das verteidigt bis zum Schluss. Also die Tendenz ist glorreich. Zu hören und einer Autorität zu folgen, das ist eine gute Tendenz. Aber jetzt braucht es einfach noch ein bisschen Unterscheidungskraft. Wer ist würdig, Autorität sich nennen zu können? Das wäre jetzt eigentlich mein Stichwort, zum zweiten Teil zu gelangen, der dann eben zur Glorifizierung von Srila Prabhupada führt. Diese einmalige Persönlichkeit, dieser Botschafter von Krishna, er ist eigentlich unser aller Glück. Er ist der Dreh- und Angelpunkt, dass wir als westliche Zivilisation zum Glück, dass unsere Situation sich zum Glück wandelt. Die Geschichte von Srila Prabhupads Reise, das ist natürlich etwas, das wir mehrere Klassen darüber halten könnten. Ich kann es vielleicht ein bisschen versuchen zu kondensieren auf einen kleinen Bogen. Er war schon verheiratet, als er seinen spirituellen Meister getroffen hat. Hatte schon Familie und war bei der ersten Begegnung hat ihm dieser Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bereits seine Lebensmission offenbart. Sehr speziell. Er hat ihm gesagt, eigentlich solltest du das Wissen über Lord Chaitanya im Westen predigen. Bei der ersten Begegnung. Er hat eine Klasse besucht, wie ihr jetzt heute hier. Vielleicht ist sogar auch jemand zum ersten Mal da. Beim ersten Mal sagt ihm sein spiritueller Meister bereits, das solltest du machen. Und Srila Prabhupada hat das ins Herz genommen und hat es kultiviert. Hat seine Verpflichtung als Haushälter hat er durchgestanden, wenn man so möchte. Und nachdem diese Verpflichtung sich aufgelöst hat, hat er die Mission konkretisiert, hat Sannyas angenommen, hat alle Verbindungen zur Gesellschaft, zur Familie abgebrochen, hat 6 Jahre im Tempel gelebt, als zurückgezogener Sannyasi. Und ist dann, während dieser Zeit hat er schon vorbereitet, hat Bücher schon gedruckt, die er dann mitnehmen wollte in Englisch, hat Übersetzungen gemacht von den alten Sanskrit-Texten, von den wichtigsten Schriften, hat er Übersetzungen mitgenommen in den Westen. War es 1965. Da hat er ohne Geld hat eine Rederin, eine Besitzerin von einer Schiffsgesellschaft, hat er angefragt, ob er vielleicht eine Überfahrt machen dürfe auf einem ihrer Schiffe. Und nach langem Hin und Her, er war schon 69 Jahre alt, noch niemals im Ausland. Nach langem Hin und Her hat sie ihm erlaubt, bei einem Frachter mitzufahren. Und auf dieser Überfahrt hatte er sehr schwierige körperliche Bedingungen durchzustehen, war nahe dazu, den Körper aufzugeben, derart schwierig war, die Auseinandersetzung da mit einem Herz erleiden. Aber er stand dann da in New York mit einer Kiste Bücher und er schreibt in seiner Biografie, ich wusste nicht, soll ich jetzt rechts oder soll ich links gehen? Er hatte keine Ahnung, niemand. Völlig auf sich allein gestellt, kein Geld in der Tasche. So hat diese Mission von ISKCON begonnen. Er hat dann das Predigen erweitert, sukzessive konnte er Anhänger finden, war auch noch bei Indern, so wurde er aufgenommen, haben ihn Lokalitäten zur Verfügung gestellt. Aber das hat sich dann immer mehr erweitert und dann ist er auch nach London und dann nach Kontinentaleuropa. Und hier wurden dann die ersten Devotis gemacht. Da ist Shachinandan Swami sicher einer davon. Prithu, das sind alles Persönlichkeiten, die dann mit Berlin sehr viel zu tun hatten und sehr viel beigetragen haben, dass hier sich das Predigen auch entwickeln konnte, dass sich so etwas manifestieren konnte, wie wir es heute erleben dürfen. Das ist vielleicht noch, auch in diesem zweiten Teil gehört das noch, und das hat wieder mit dem Vers insofern zu tun, was heißt das, den höchsten Herrn zu verehren? Den höchsten Herrn zu verehren, da muss man wissen, da muss man einigermaßen wissen, wie er ist, wer er ist, was er liebt, was er tut. Sonst kann man jemanden nicht lieben. Und das ist ja das Problem auch bei allen anderen sogenannten Religionen. Die haben eigentlich keine Vorstellung, wie Gott ist. Das haben wir im Christentum nicht. Wir kennen ein bisschen die Art und Weise von Jesus. Aber Jesus ist der Sohn. Jesus ist nicht Gott. Und Jesus schweigt irgendwie auch, schweigt sich aus über wie Gott ist. Wir wissen, dass er einfach sehr liebend ist. Also, wir haben auch da im Westen keine Bildung. Wir haben kein Wissen. Und hier bekommen wir von den Schriften, vedischen Schriften, bekommen wir konkrete Informationen. Und interessant ist auch, dass Lord Chaitanya gilt als die Inkarnation von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er hat sich persönlich in seiner Form manifestiert. Es ist eine Kombination eigentlich von Radharani und Krishna in einer Person. Deshalb ist Lord Chaitanyas Hautfarbe ist golden. Das Golden ist eigentlich die Hautfarbe von Srimati Radharani. Und der Herr wollte, Krishna wollte, weil er das immer erlebt, dass die Leute völlig im Bliss sind, seine Devotis sind so im Bliss, so in Freude, wenn sie ihn sehen, da wollte er das selber mal kosten. Und das heißt auch, Krishna zu lieben, ist 10.000 Mal ekstatischer als Krishna selber zu sein. Und Krishna wollte das selber erleben. Deshalb hat er sich in zwei Personen in eine sich manifestiert. Und das ist Lord Chaitanya. Und diese Manifestation ist voll dieser Liebe von Radharani. Radharani ist immer in Liebe zu Krishna. Und Chaitanya Mahaprabhu schwingt in dieser eigentlich unablässigen Liebesbereitschaft, Liebesmanifestation zum höchsten Herrn. Deshalb ist auch diese Zeit, wo diese Inkarnation von Krishna in dieser wirklich einfach von Liebe durchdrängten Manifestation des Herrn, wenn er erscheint, ist die ganze Atmosphäre gesegnet. Wir sind in einer unglaublich freudvollen und glückverheißenden Atmosphäre geboren. Das erkennen wir nicht, weil wir so viel Leid und Schmutz überall sehen, meinen wir, das könne nicht sein. Aber wir haben einfach noch nicht die Sicht und noch nicht das Vertrauen, dass sich das alles manifestieren wird. Aber wir sind auf dem Weg. Es wird sich in diese völlig harmonische Schwingung, wird sich das mit der Zeit wenden. Und wenn wir die Frage von wie ist Gott nach den Schriften noch ein bisschen klarifizieren wollen oder eigentlich fokussieren und in den Kern zu fragen, dann können wir zum Beispiel einen Bhagavad Gita Vers nehmen im 7. Kapitel, der geht folgendermaßen: Bahunam Chanamanam Ante Kyanavan Mantrapadyate Vasudevam Sarvam Iti Sa Mahatma Sudurlabha. Das ist ausgesagt, dass jemand, der wirklich weiß, wie Gott ist, er hat sich das wie kumuliert durch verschiedene Geburten. Das hat sich immer mehr gesteigert, er konnte das immer mehr begreifen. Und dann kommt er zu einem Punkt, durch Wissen, durch angesammeltes Wissen, kommt er zu einem Punkt, da sieht er, Vasudeva ist alles. Und Vasudeva ist der Name für Krishna. Vasudeva heißt, er ist der Sohn von Vasudeva. Vasudev ist der Sohn von Vasudev. Sein Vater heißt Vasudev. Ist in Mathura in einem Königsgeschlecht geboren. Vasudev ist der Sohn von einem König. Und Krishna ist der Sohn von diesem Vasudev. Also, dieser Vers zeigt, wie man es fokussieren kann, Krishna zu erkennen. Das ist in 7.19 ausgedrückt. Und er sagt, das ist so selten, es ist eigentlich unglaublich selten, dass man das schafft. Und wir sind eigentlich in der Lage, dank Prabhupada, dass wir das können. Wir können Krishna erkennen. Wir können erkennen, wie er ist, wenn wir die Anweisungen von diesen großen Seelen befolgen und hören. Das sagen sie uns, wie Krishna ist. Und das Gegenteil wird gerade im nächsten Vers wird das Gegenteil beschrieben, wie eben der Westen und die moderne Zivilisation darunter leidet. Das ist mit Kamaistais Thayr Ritagyana Prapadyante Niyadevata Tangtang Niyamam Ashtaya Prakritya Niyata Svaya. Und die Bedeutung ist, wenn jemand das nicht hat, die Kenntnis von Krishna, dann wird sein Wissen, das wirkliche Wissen wird von lustvollen Wünschen gestohlen. Sein Wissen wird gestohlen, weil er die lustvollen Wünsche zulässt. Er möchte das sein, er möchte dieses sein, er möchte das genießen, er möchte das haben. Dann denkt er Krishna weg. Er hat da keinen Platz mehr. Er wird vergessen. Und es heißt dann im zweiten Teil von diesem Vers, er befolgt dann irgendein Bicha oder eine Verehrungsform, er kann irgendeinen Straßenpfahl anbeten oder was auch immer, er hat keinen Fokus. Es ist nicht substanziell, was er verehrt. Und das geht dann sogar so weit, bis in die verschiedenen Religionsformen, die nicht den Höchsten als Fokus, als Ziel haben. Das ist eigentlich eine solche Unterart von Verehrungsform, die nicht substanziell ist. Zeitlich begrenzt. Man bekommt gewisse Resultate oder Segnungen, aber sie sind nicht für ewig. Hingegen sind die Konzepte, die auf den höchsten Herrn direkt fokussiert sind, die bleiben für ewig. Jede kleinste Bemühung wird hier für ewig. Und es ist kein Verlust, haben wir gestern auch eine Diskussion gehabt. Das ist kein Verlust. Wir mögen von unserer Position als Yogi oder als frommer Diener von Krishna, mögen wir ein Stück weit gekommen sein und dann das aufgeben. die Schriften, Krishna garantiert es, du verlierst nichts dabei. Das bleibt, das Konto bleibt. Du wirst bei einem nächsten Geburt oder Gelegenheit genau wieder da weiterfahren, wo du da angelangt bist. Das ist das Wunderbare auch an diesem Prozess vom Krishna-Bewusstsein. Jetzt gibt es im vierten Kapitel, auch noch zu diesem zweiten Teil, dank diesem Überbringen durch Srila Prabhupada, können wir verstehen aus der Bhagavad Gita, dass Krishna sagt, Janma Karma Chami Chami Divyang Emang Dyoveti Tatvata Tatomang Tyaktva Dehang Punar Janma Naiti Mameti Sorchuna. Da sagt er, eigentlich ist nur derjenige qualifiziert, das Ganze hinter sich zu lassen hier, wenn man ihn kennt, wie er ist. Das sagt er im 4.9. Und später, im 18. Kapitel, wiederholt er das noch einmal. Er sagt, im 18.54 sagt er zuerst, man muss zu Sama kommen. Man muss sich eine Methodik zurechtlegen, wie man in Ruhe kommt. Man darf nicht hochschwingen bei Jubel und nicht tief bei Miseris oder bei schlechten Schwingungen oder Erlebnissen. Darf man sich nicht runterziehen lassen. Das ist dieser Brahmaputta-Vers. Brahmaputta prasannatma na shochati na kankshati sama sarveshu puteshu matpaktin labhate param. Erst wenn wir diese Mitte gefunden haben, das ist auch ein berühmtes östliches Meditationsziel, ist diese Ausgeglichenheit, diese Sama. Man ist einfach durch Meditation oder was auch immer für Yoga-Techniken, bringt man sich in einen Zustand, wo man alle diese Hochs und Tiefs ausgleichen kann. Die berühren einem nicht mehr. Und zu einer Art, solcher Art Gleichgültigkeit muss man gelangen, wenn man den Pfad von der Liebe zu Gott auf eine effektive Ebene bringen will. Das sagt er in diesem 1854. Von dieser Stufe, von dieser Gelassenheit aus kannst du weitergehen. Dann kannst du zu Pakti gehen. Dann kannst du Dienst zu mir annehmen. Und das ist dann der Paktya Mama Vajjanati Avanyashas mit Tatvata Tatomang Tatvato Kyatva Vishate Tatanantaram. Nur durch diesen Pakti-Service kannst du mich so erkennen, wie ich bin. Und erst dann, wenn du weißt, wie ich bin, dann kannst du in mein Königreich eintreten. Im Grunde ist das alles so voller Logik auch. Es ist alles sehr, sehr logisch auch. Wir können ja nicht zu etwas hingezogen sein, wo wir nicht wissen, was oder wer oder wie so jemand oder so etwas ist. Oder wie wir gestern auch in einer Diskussion gesagt haben, oder mit Rasalupta, wir können etwas aufgeben, wenn wir etwas Besseres dafür bekommen. Das, nur so geht das. Sonst geben wir doch das nicht auf. Wir geben nichts auf, wenn wir nicht etwas Besseres dafür bekommen. Also geht es darum, wir müssen von diesen Autoritäten, wenn sie über Krishna erzählen, müssen wir hören, das ist das Bessere. So wird es beschrieben. So ist diese Person. Und dann können wir Anziehung und Hinneigung entwickeln und das Alte fallen lassen. Dann sehen wir, wie billig und wie schmerzvoll, leidvoll all das dualistische Getue ist und eigentlich mit der Seele nichts zu tun hat. Das wäre zum zweiten Teil. Vielleicht das noch. Chaitanya Mahaprabhu ist 1486 erschienen, 15, 34 hat er den Planet wieder verlassen. Und das ist sehr bemerkenswert. Er hat eine Südindien-Reise gemacht, war etwa 6 Jahre unterwegs. Und als Essenz davon hat er 2 Bücher ausfindig gemacht. Das eine ist die Brahma Samhita, 5. Teil, und das zweite ist irgendein Dokument über eine Sequenz im Ramayana. Und diese Brahma Samhita ist auch so essentiell in dieser Frage, wer ist Krishna, wer ist Gott? Und da gibt es das Brahma Samhita. Brahma ist der Schöpfergott, er ist die erste Seele im Universum und ist die erste Autorität. Er weiß, wie alles gemacht wurde, er hat selber zum Teil die Schöpfung gemacht. Wenn wir auf ihn hören, dann haben wir Wissen aus erster Quelle. Und ein Srila Prabhupada ist einfach ein Repräsentant von diesem Brahma. Und unsere ganze Schullinie kommt von Brahma. Also auf Brahma zu hören ist vortrefflich. Wir können nichts Besseres machen. Und dann gibt es in diesem Brahma Samhita Text im ersten schon formuliert Brahma. Krishna ist die urerste Person. Er ist der, der alles gemacht hat. Er ist der urerste Schöpfer. Und alles gründet in ihm. Also, jetzt wissen wir, an wen wir uns fokussieren müssen. Auf wen wir vertrauen. Er ist das Alpha und Omega. Er ist wirklich diese Person, die in allen Religionen auch gesucht wird. Und es ist kein Wissen da. Aber durch diese wunderbare Manifestation über Krishna, über Buddha, über Jesus, über Shankara und über Lord Chaitanya Mahaprabhu wissen wir, um wen es geht. Und wir wissen, wie er ist, was er liebt, was er für Eigenschaften hat. Jetzt im dritten Teil würden wir eben noch versuchen, kurz die spezielle Situation um Berlin noch ein bisschen zu beleuchten, aus meiner persönlichen Sicht auch, ein bisschen reflektieren. Meine ersten Kontakte waren Ratayatras, das war aber schon 90er Jahre, und da waren zum Teil die einfach wunderbar. Indra Dyumna Maharaj war da immer. Einmal war der König von Puri gekommen. Mein Guru Maharaj. Einmal war in der Moskauer noch. Da war ein Asan gebaut worden für 5 Swamis. Es war auch eine wunderbare Schwingung da im Garten. Haben die gelectured da. Und da diese Ratayatras und Kudam waren einfach immer sehr, sehr ekstatisch und freudvoll. Und ich persönlich hatte dann die Gelegenheit, ich konnte 1999 den ursprünglichen Altar in der Kufristraße konnte ich gestalten. Und wir haben dann die Ausführung des Altars hat jemand in Polen, ein Devote in Polen gemacht. Wir haben den dann in einem Bus, habe ich den selber geholt, haben wir den dann in der Kupferstraße zusammengebaut, die Teile gemalt. Mahadev ist ein sehr guter Künstler. Wir haben das marmorisiert. Das ist schon die zweite Auflage, konnte ich auch mithelfen hier. Aber die Marmorierungstechnik war ungefähr dieselbe. Das war so wunderbar in dieser Kuri. Wir hatten da, im Frühjahr habe ich diesen Altar bauen dürfen, mithelfen und ein bisschen leiten. Und dann war im Sommer, bekam ich die Einweihung als Brahmana, 2. Einweihung in Russland. Und anschließend war ich nochmal etwa 3 oder 4 Monate hier. Und da haben wir wirklich dann auch Programme gehabt. Jemand hat noch so einen wunderschönen Vorhang genäht, mit wirklich sehr, sehr, sehr schön so farbige Tücher zusammengenäht. Das sind einfach sehr ekstatische Erinnerungen. Und auch Gurudev, Sri Rohini Sutta Prabhu, das hing an einem Faden, dass er sich nicht Berlin als ständigen Sitz gewählt hätte. Das war 1999, 2000, im Zusammenhang auch mit seiner Heirat. Die Goranga Priya, die hat sehr viel hier in Deutschland verteilt, hat Bücher verteilt, seine spätere Frau. Also sie haben sich wirklich zwischen diesen zwei Orten, zwei Plätzen entscheiden müssen, entweder in der Schweiz zu leben oder hier in Berlin. Es ist also auch diese von unserer Devoti oder Gemeinschaft von Schülern wäre das auch sehr gut möglich gewesen, dass Sri Rohini Sutta Prabhu Berlin als Platz gewählt hätte. Es ist dann damals schon zu dieser Zeit, wo wir da noch waren, auch Govindananda kam noch mit zur Unterstützung von diesem Tempelorganisation in der Kubri. Aber die allgemeine Stimmung war damals, es war wie ein Exodus. Da war die Schwingung von einer anderen Mat-Schule, Narayan Maharaj, da waren sehr viele, waren zu dieser Party gewechselt. Und auch die Präsidenten, das Präsidenten-Ehepaar, die Hari Vallabha und der Mahadev, die konnten eigentlich fast nichts anderes machen, als einfach ihren Freunden nachzugehen und haben dann auch diese Party gewechselt. Ich habe aber auch bis heute sehr, sehr warme und intensive, freundschaftliche Beziehungen zu ihnen. Vor allem über Facebook, aber das ist auch sehr, das ist etwas, was man nicht mehr herausoperieren kann. Eine Freundschaft kann man nicht mal herausoperieren. Es sind auch wirklich wunderbare Leute und haben 20 Jahre für diesen Yatra, haben sie ihr Leib und Seele gegeben. Und das kann man nicht einfach vergessen. Das ist einfach wunderbar. Ja, ich glaube, das war ungefähr das, was ich sagen wollte. Vielleicht noch einen zum Abschluss. Oder vielleicht sogar noch ein paar Verse, die jetzt einfach noch so rumliegen. Krishna macht im Schluss von der Gita macht er einfach die Siddhanta. Siddhanta heißt eigentlich nichts anderes als Schlussfolgerung. Und da fasst er es zusammen in zwei Versen. Manmana Pava Matpakto Matyachi Mannamaskuru Mame Vaishyasi Satyante Pratichane Priyosime. Er heißt, verehre mich einfach. Mach mich zu deinem Zentrum. Werde mein Geweihter. Bring mir Ehrerbietungen dar. Das ist in diesem Manmana-Vers ausgedrückt. Und er sagt, ich sage dir das, weil du mein innig geliebter Freund bist. Das ist ein Geheimnis. Eigentlich ist das niemandem bekannt. Und wir müssen verstehen, das, was wir jetzt erleben können, hier diese Wissenschaft zu bekommen, das ist eine absolute Rarität. Es ist eine ausgesprochene Zeitangelegenheit. Das kommt alle 4,3 Milliarden Jahre nur einmal 10.000 Jahre lang vor, dass diese Schwingung existiert. Normalerweise ist das Gesicht oder die Persönlichkeit von Krishna ist bedeckt, ist nicht ersichtlich. Wir können sie frei nehmen, wir können die Bücher lesen, wir können von den Autoritäten hören, jetzt ist es da. Aber das ist eine Zeitschwingung, ein Zeitfenster, das ist nur kurz in der Ewigkeit oder in 4,3 Milliarden Jahre, 10.000 Jahre, das ist nur so ein Funken, dann ist das wieder zu. Jetzt haben wir die Chance. Und dann 1866 sagt Sarvataman Paritya Mamekam Sharanam Braja Ahantvang Sarva Papipyo Moksha Ishyami Mashucha. Da sagt er, wiederholt er einfach von dem Manmana-Vers, bring mir einfach alle deine Bemühungen dar. Alles, was du machst, mach es einfach für mich. Und wenn du das machst, und ja, alles andere kannst du einfach vergessen. Alle anderen sogenannten Religionen, vergiss das einfach. Verehre einfach mich. Und dann sagt er, dann werde ich dir alle sündhaften Reaktionen einfach wegnehmen. Also er vergisst alles, was wir an Üblem getan haben. Wenn wir uns entschließen, zu ihm hinzugehen, wird das ausgelöscht. Und dann ist auch einer der letzten Verse, die ich gelernt habe, vielleicht vor etwa 2 Jahren, das ist dann ausgedrückt im Ende, im letzten Vers vom 6. Kapitel, Yoginam api sarvajam matgatenantar atmanaha Shratavan pachati yomang same yuktatamo mata. Und der Shraddha geht es genau, was ich jetzt da noch gesucht habe. Shraddhavan, also der Vers heißt, im 6. Kapitel beschreibt er die verschiedenen Yoga-Arten, wie man atmen kann zum Beispiel, um diese Sama, diese Ausgeglichenheit zu finden. Da gibt es verschiedene Yoga-Techniken. Aber der höchste von allen Yogis, sagt Krishna, ist einfach derjenige, der voller Vertrauen in mir ruht und ich ruhe in ihm. Das ist der größte von allen Yogis. Einfach nur sich meditativ und mit Liebe in Gott versenken. Das ist der wunderbare letzte Vers von dieser Yoga, Dhyana Yoga heißt das ganze Kapitel, und das ist der essentielle Schlussvers. Okay, damit möchte ich sagen, bin ich am Ende meiner Ausführungen. Vielleicht gibt es noch eine Frage, oder? Ja.
Vielen Dank für den schönen Vortrag. Du hast vorhin kurz das Thema angesprochen, der Gleichgültigkeit, dass einen sowohl das Positive wie das Negative nicht berührt. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn man versucht, sich auf dem Pfad des Yogas fortzubewegen, dass dann irgendwann diese Loslösung von der Welt vielleicht ein Stück weit einsetzt und damit auch diese Gleichgültigkeit. Aber es ist dann schwer, aus dieser Gleichgültigkeit heraus eine positive Spiritualität zu praktizieren, weil man vielleicht auch das Krishna-Bewusstsein ein bisschen gleichgültig entgegentritt und sagt, naja, ist halt auch nur eine Erfahrung, berührt mich eigentlich nicht wirklich. Wie kann man aus dieser Yoga-Gleichgültigkeit in eine positive spirituelle Erfahrung hineinkommen?
Okay, sehr schöne Frage. Was ich zuerst machen möchte, wäre vielleicht das noch ein bisschen mehr zu klassifizieren. Sama heißt Gleichgültigkeit, aber eigentlich nur nach Empfindung. Oder wenn jetzt von außen her eine für uns hässliche oder angstmachende Schwingung kommt, dass man da einfach das cool nimmt. Das ist ein Teil. Oder der andere Teil, auch wieder von außen, da kommt vielleicht irgendein Lottogewinn oder sowas. Und da wird man verrückt. Und wenn man aber diese Sama hat, diese Ausgeglichenheit, dann nimmt man alles sehr cool. Man weiß genau, das kann völlig in die andere Richtung gehen, in der anderen Minute schon. Das ist damit gemeint. Und das, was du ansprichst, dass man vielleicht sogar im Krishna-Bewusstsein plötzlich so eine gleichgültige Haltung einnimmt, das ist fehlender Enthusiasmus. Das ist fehlender Enthusiasmus. Das hat eigentlich mit dieser Ausgeglichenheit nichts zu tun. Im Gegenteil, eigentlich ein Devotee, der lässt sich inspirieren von Vers 241, jetzt kann ich den auch noch anbringen. 241 ist ein Lieblingsvers von Srila Prabhupada. Und das sagt eben genau das Gegenteil. Entschlossenheit. Wenn einem das Herz gefüllt ist mit Liebe zu Gott, dann ist man entschlossen, egal in was für eine Richtung. Und man macht alles mit Engagement. Und der Vers geht so: Vyavasayat mikabutir ekeha kurunandana bahushaka hi anantascha putayo vyavasayiram. Das heißt, jemand, der auf diesem Weg ist, auf diesem Pfad von der Liebe zu Gott, vom Wissen, vom Pfad des Wissens, sein Fokus ist eins. Ekeha ist eins, er hat nur ein Ziel. Und beim anderen ist er viel verzweigt. Dieser Pfad geht in alle Richtungen. Oh, das möchte ich noch machen, das möchte ich noch machen. Aber ein Devote ist eigentlich nur fokussiert auf ein Ziel. Ich weiß nicht, ob das ungefähr die Antwort war. Vielleicht hat sonst noch jemand eine Frage? Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig mitgekriegt habe, aber ein Punkt war, dass man erst Sama hat, also erst Ausgeglichenheiten haben muss und dann zu Bhakti kommen muss.
Ja, das ist der Vorgang.
Das mache ich jetzt, ich habe jetzt keine Ausgeglichenheit. Aber durch Bhakti könnte ich welche kriegen. Wenn ich dann sehe, dass, oh, Krishna kümmert sich um alles und ich bin versorgt, also ich kann ausgeglichen sein. Mhm. Aber ohne Krishna, also ohne Bhakti Ausgeglichenheit zu bekommen, wird irgendwie schwierig in meiner Situation. Und der nächste Punkt ist immer wieder, gibt es irgendeine Voraussetzung für Bhakti? Oder ist nicht Bhakti die Ursache von Bhakti?
Zu Bhakti kann man auf verschiedene Wege kommen, oder? Das ist schon da gibt's unterschiedliche Herankommensweisen, aber das Hauptsächlichste, was gesagt wird, ist eine Kontaktnahme, sei die nur sehr kurz, mit einer befreiten Seele. Und dann kann das entscheidende Moment ausgelöst werden, dass man diese Bhakti packt. Und ich denke eben, das ist in diesem Vers ist es exakt ausgedrückt. Wir haben Srila Prabhupada gehört. Das war der Moment. Wow. Also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht irgendwie konstruiert. Ich habe 1983 die Bücher bekommen. Ich habe das ganze Set gekauft. Also auf der Straße gerade bestellt. Und zwar, ich wollte einfach wissen, was das ist. Und zu Hause, ich habe eine halbe Seite gelesen und ich war ein überzeugter Christ, bin das irgendwie heute noch. Aber nach dieser halben Seite Einführung irgendeines Buches, habe ich gesagt, ja, da gibt es keine Zweifel mehr, das ist es. Und ich denke, der Schalter war schon gedreht zu packen. Und dann ist aber dann im Prozess enthalten, Ich konnte nicht gerade Hingabe für Krishna dann entwickeln. Es ging dann auch noch ein halbes Jahr, bis ich nur Vegetarier wurde. Aber ich habe den Zugang zu einem Prozess erhalten, zu Sadhana und so fort, die dann diese Sama automatisch eigentlich kultiviert.
Aber du hast noch keine Sama gehabt?
Nein.
Aber du bist in Kontakt mit Bhakti gekommen.
Genau.
Und dadurch hast du dann irgendwann Sama entwickeln können.
Genau. Das also ist wie eine Wechselwirkung. Ja. Aber das eine ist vielleicht so ein Tropfen Kripa oder Segnung. Und dann musst du aber einen Prozess durchgehen. Und dann kannst du eigentlich tiefer gehen. Vielleicht ist das dann wie so eine Wechselwirkung, wenn sich gegenseitig hochschaukeln. Mhm. Aber ich glaube eben, wiederum in Verbindung zum Vers, müssen wir nochmal, da können wir nochmal anhängen. Es geht darum zu wissen, wie Krishna ist. Das ist dann im Vers, da darauf folgenden Vers, dann sehr schön nochmal nachgefasst. Bhakti mama bichana diyavanna shasmi tatvato, tatu mang tatvato piatva. Man muss wissen, wie Krishna ist, dann kann man eigentlich den Sprung wagen, alles hier Vergängliche zu verlassen und die Ebene von Sutta, Sutta Sattva erreichen. Das ist die transzendentale Stufe, wo man eigentlich losgelöst ist von der materiellen Bindung. Alle religiösen Systeme, die im 1866 von Krishna angesprochen sind, Sarvadharma, alle diese religiösen Systeme, die sind mit diesen drei Gunas verbunden. Auch auf der reinen Stufe, die sind nicht losgelöst, die sind immer noch gebunden an die Gunas. Aber die Sanatana-Plattform ist losgelöst von denen. Das ist dann die wirkliche Stufe, wo wir nur noch Krishna fixieren, fokussieren und unser alles ausrichten, unsere alle Bemühungen. Das mag nach außen nicht so aussehen, aber innerlich sind wir praktisch schon in Vaikuntha oder in Goloka Vrindavan. Das ist die Sutta-Sattva-Plattform, wo wir keine Verbindung mehr haben mit der äußeren Welt, auch wenn das noch so scheint. Wir haben noch immer noch diesen materiellen Körper, wir haben immer noch die Aufgabe, uns zu ernähren, wir müssen irgendwie funktionieren, selbst als Sannyasi musst du irgendwie funktionieren. Und auf dieser Sanatana-Plattform ist man eigentlich, steht man über diesen Bindungen mit der Materie. Und Bhakti ist natürlich in sich auch immer noch ein Prozess. Da hat man nicht die volle Ebene sofort von einem reinen Gott geweiht. Das wissen wir. Da haben wir noch einiges zu tun. Ja?
Ich wollte noch was sagen zu dem ISKCON und so. Immer wenn ich irgendwie gesucht habe, früher, dann waren die gerade zu. Ne?
Aha.
Dann war ich mit meinem Mann, Moslem, auf dem Zugang, irgendwelche, also die haben Bücher verteilt, und dann kam plötzlich Hare Krishna an mir vorbei, also der Radarati, so. Wo kommt die jetzt her, was? So, und dann denk, die Gelegenheiten, habe ich den stehen lassen oder habe die stehen lassen und bin mit, ich sage, ja. Und dann sagte der eine, die kommen ja auf der anderen Seite wieder zurück. Ich sage, gut, das ist prima.
Ja?
Und dann bin ich auch bei der Rheinmauerwatt gelandet.
Okay.
Die haben mich dann mitgenommen abends dann. Und mir hat meine Hellseherin alles vorausgesagt, hat bis jetzt soweit alles gestimmt.
Hm.
Und die hat gesagt, brauchst nichts tun, der Tempel kommt irgendwann nachher in deine Nähe.
Hm.
Also die kommt zu dir, ne? Also ISKCON. Und dann war ich ganze Zeit lang im Prenzlauer Berg und dann sagte der, da wo ich immer hingegangen bin, der ISKCON-Tempel ist um der Ecke. Ist halt die, oder? Wirklich? Und seitdem hänge ich in dem Tempel. Ne? Und der ist auch nicht mehr weggegangen aus meiner Nähe. Also der ist mal näher zu mir reingerückt. Da und hier, weil ich wohne hier da um der Ecke.
Okay.
Ich wohne hier so in der Nähe.
Okay. Interessant.
Ja.
Super. Krishna verlässt seine Geweihten nicht.
Genau. Ja. Der ist mal mehr in meine Nähe gekommen. Ja.
Sehr schön.
Ja.
Wunderbar.
Ja, wollte ich nur mal erzählen. So.
Ja.
Ja, und seitdem hänge ich eben mehr bei ISKCON als bei dem anderen. Jetzt bei Karneval der Kulturen war ich wieder bei der.
Ja, okay. Okay.
Ja. Man, da ist eine Frage noch.
Aha.
Also in der Bhagavad Gita steht, dass man seine Eltern und Familie respektieren soll, sagt er. Es gibt auch Fälle, wo Devotees ihre Familie verlassen für Krishna.
So holy balance. Procedure.
Und wie kann man das jetzt zusammenbringen, weil das ja eigentlich ein Widerspruch ist?
Ja, das ist nicht einfach zu beantworten auch. Also die, man muss vielleicht wirklich da erkennen, dass es verschiedene Ebenen gibt von praktiziertem Krishna-Bewusstsein. Es gibt verschiedene Ebenen. Und die eine, und das müssen wir klar erkennen, Srila Prabhupada hier mit dieser Übersetzung von der Gita und vom Bhagavatam, das ist eigentlich gerichtet an jemanden, der sehr konsequent ist. Und diese Linie, die erfordert eine ganz hohe Ebene, fordert eine hohe Ebene ab von dem, der es praktiziert, eine hohe Konsequenz. Und dann ist das, wenn jemand diesen Weg geht, was sehr selten ist, dann kann er das machen. Dann ist er nicht mehr gebunden an weder an Halbgötter, noch an Land, noch an Familie, noch an Gesellschaft. Er kann sich wirklich allein auf Krishna fokussieren. Aber das ist ein Anspruch für eine hohe Verwirklichung. Und Srila Prabhupada, er hatte keine andere Möglichkeit, als genau diesen höchsten Fokus umzusetzen als Literatur. Jetzt das ganze Bücherregal ist für Leute, die sehr konsequent sind oder irgendwie beim Lesen sehen, oh, da möchte ich hin. Für die ist da die Literatur geschaffen. Und die ist auch sehr zeitlos. Was hier steht, übersetzt von Srila Prabhupada, das hat Ewigkeitsgültigkeit. Und das ist auch in 10.000 Jahren genauso noch aufzufassen. Jetzt muss man aber verstehen, das ist nur für einen kleinen Teil praktizierbar. Der größte Teil von uns hat nicht die Möglichkeit, eine solche Konsequenz zu manifestieren. Jetzt können wir nochmal Bezug nehmen auf den Vers 241, Ekeha Kurunandana. Ekeha Kurunandana ist für der erkannt hat, wow, das ist es. Es gibt nur diesen Weg. Aber Krishna-Bewusstsein ist kein Sektierertum. Wir haben auch noch andere fokussierte Elemente von der Gesellschaft. Wir haben nicht nur die Sannyasis im Fokus oder die alles Weltliche hinter sich lassen. Wir haben auch einen großen Spielraum für Verheiratete, für solche, die für Familie Verantwortung übernehmen müssen, für ältere Menschen übernehmen müssen und so fort, für Kranke, für Leidende. Die sind ebenso involviert im Krishna-Bewusstsein. Aber wir können von ihnen nicht dieselbe Konsequenz erwarten, wie das in den Büchern von Srila Prabhupada und in seinen Kommentaren verlangt wird. Und wahrscheinlich, das ist meine persönliche Sichtweise, müssen wir auch innerhalb von ISKCON hier Korrekturen ansetzen von der Handhabung. Es gab schon immer welche, die da offen waren und das breiter sahen. Aber es gab auch immer solche, die fanatisch nur so, ja, das ist so geschrieben und so vom Prabhupada formuliert und lässt keine Interpretation zu. Das meine ich, da muss man über die Bücher, wir müssen das neu diskutieren, neu formulieren und vor allem auch auf die Allgemeinheit wieder neue Instrumente schaffen, wobei das Original nie verunreinigt werden darf. Das ist meine persönliche Sichtweise dazu. Und dann stimmt das, was der Herr sagt. Wir haben diese Verantwortung generell von der Gesellschaft. Wir müssen zu den Eltern schauen, wir müssen zu den Kranken schauen, wir müssen die Elemente, die einfach vom Schicksal gestraft sind, irgend aus einem Karma heraus. Wir müssen die auffangen, müssen denen Vertrauen geben. Wir müssen denen, wie das auch im Christlichen der Fall ist, dass die Nächstenliebe, wir müssen das kultivieren. Wenn wir das nicht machen, dann machen wir doch ein falsches Achara. Achara heißt Lehren durch das Beispiel. Wir können doch nicht unbeteiligt sein, wenn da jemandem ein Unheil passiert. Das, finde ich, können wir kombinieren. Aber es muss besser definiert werden. Es müsste besser definiert werden. Wir müssen noch mehr Literatur schaffen. Ich denke, das ist eine Aufgabe für unsere Generation. Ja.
Ich würde gerne einen Kommentar dazu sagen.
Ja, bitte.
Über die Fanatiker. Weil der Punkt ist, die suchen sich eigentlich immer nur die Punkte raus aus den Büchern, wo im Prabhupada sehr strikt ist. Mhm. Nach 50 Jahren muss jeder Sannyas nehmen. Das mhm. muss so sein. Mhm. Das suchen sie sich raus. Mhm. Aber Prabhupada schreibt auch tausendmal ja. woanders. Man kann überall Krishna bewusst werden, auch wenn man verheiratet ist. Ne? Da ja. muss man mal gucken. Also, Prabhupadas Bücher sind nicht so schwarz-weiß genau. oder sowas. Ne? Genau. Da sind strikte Sachen drin, aber sind auch so, man kann überall Krishna ein bisschen praktizieren. Mhm. Ne? Aber das wird eben von den Fanatikern nicht rausgesucht, sondern mhm. die suchen sich halt nur diese Punkte raus, mhm. ne?
sehr
die
schön.
Super strikt sind, ne? nicht für jeden sind.
Sehr aber schön.
Prabhupada hat sehr viel gegeben.
Absolut. Er hat, glaube ich, das auch schon wirklich formuliert. Ich bin kein Sektierer. Und das ist er wirklich nicht. Aber er hatte keine andere Möglichkeit, als das reine Bhagavatam zu kommentieren. Weil das war das Wichtigste. Man geht davon aus, die Gesellschaft ist wie ein Körper. Der Kopf ist der Brahmana. Die Schultern, das ist der Kshatriya. Der Magen ist der Vaishya. Die Beine sind der Shudra. Und ein brahminisches Kopf das musste zuerst, der brahminische Kopf musste zuerst diskussionslos gebildet werden. Und das ist seine Literatur, da gibt es keine Diskussion. Das ist die brahminische Sichtweise, die hat er hundertprozentig authentisch dargelegt. Und jetzt ist der Kopf gemacht, aber die Körper, die anderen Glieder, die müssen noch gebildet werden. Das ist unsere Aufgabe. Es gibt auch eine Aussage, wo er selber sagt, eigentlich habe ich 50% meiner Mission erfüllt und nicht mehr. Und die zweiten 50% solltet ihr machen. Und das ist das Varnashram. Das heißt, er hat den Kopf gebildet, er hat das reine Bhagavatam gelehrt, kommentiert, wie es zu verstehen ist. Wir können jetzt wirklich das reine vedische Wissen können wir nachvollziehen. Durch seine Unterweisungen, durch seine Erläuterungen. Aber es fehlt jetzt die Applizierung auf die 99,9% andere. Es gibt nur sehr wenige reine Brahmanen. Aber diese Literatur ist vor allem für die, dass man dann die ganze Gemeinschaft nach den ursprünglich reinen Prinzipien leiten und einrichten kann.
Mit dem Karma finde ich sehr wichtig.
Ja, Karma?
Ja, neben dem Karma finde ich sehr wichtig, denn in Indien, auch ich habe vorhin einen Bericht aus Bhutan gesehen, und da hat ein Behinderter geredet und hat gesagt, er wurde als Kind und als Erwachsener immer noch also verarscht und belächelt und überhaupt und runtergemacht, das ist dein Karma, Pech gehabt. Hm. Und aber nicht geholfen. Ne? Mhm. Also, und das hat mich irgendwie ein bisschen abgestoßen hier bei der Religion.
Mhm.
Ja, und das ist auch nicht richtig. Also,
das ist auch ein völlig.
Man sollte doch helfen, auch wenn es dem sein Karma ist. Ja?
Das ist auch ein völlig falsch ausgelegter. Das ist eine völlig falsche Auslegung. Man muss es anerkennen.
Ja, funktioniert doch, weiß ich, wie lange schon so. Ne? Deswegen kommen die doch nicht da aus ihrem Moloch raus. Ne? Die Tanne auch, anscheinend, die Buddhisten und so. Ne?
Ja.
Gleiche.
Man muss aber anerkennen, dass das, der Karma-Gedanken ist keine Erfindung. Es ist eine Tatsache. Aber die,
trotzdem kann man ja helfen.
Die Nächstenliebe, das ist dann gesagt, das machen sogar die Christen. Was heißt denn erst wir? Wir sollten das erst recht machen. Und es gibt auch viele, die es machen. Die ganze Prasadam-Verteilung zum Beispiel, das ist karitativ. Oder die Buchverteilung ja auch, wenn wir durch unsere Bücher die Menschen dazu bringen können, dass sie ihr Leben umstellen, dann ist das das beste Mittel, um Leid zu verhindern.
Ja, aber die ersten Male, wo ich im Tempel jetzt war, da habe ich nur mal gehört, Karma, 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 Pech gehört. War nicht so antrüppend.
Das kann ich begreifen, aber das, da muss man sehen, dass das noch auf einer unreifen Ebene passiert. Ja, können wir abschließen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, habe mich sehr gefreut und wünsche diesem Yatra wirklich alles, alles Gute. Es ist auch schön, dich wieder zu sehen. In alter Frische. Ist das dein Sohn?
Ja.
Ja? Hoi, salut. Wunderbar. Okay. Herzlichen Dank. Alles Gute. Danke.